Willkommen bei deiner Wissensquelle rund ums Thema Cashflow. Bei uns dreht sich hier alles um passiven, positiven Cashflow oder auch Curry, wie wir es nennen, von Recurring Revenue. In dem Podcast geht es hier um Immobilien, Aktien, ETFs, Fonds, Unternehmensbeteiligung, Weiterbildung, Wissensquellen, alles, was du so brauchst, um passiven Cashflow aufzubauen. Unser Ziel ist, dass du passiven Cashflow aufbauen kannst und davon leben und im Idealfall nur einen Teil davon verbrauchst, damit du weiter investieren kannst. Heute haben wir einen speziellen Gast bei uns, den Jan Henning aus Darmstadt, kommt aus der Schweiz, fahrend über Stuttgart wieder Richtung Frankfurt zu seinem Immobilienportfolio. Herzlich willkommen, Jan.
Herzlich willkommen und ja, gut zusammengefasst.
Ja, ja. Jan, wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Tage. Die meisten kennen dich aber noch nicht. Vielleicht kannst du mal in aller Kürze ein paar Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, was du so machst, warum du so viel Fahrrad fährst und wie du mit Immobilien zu tun hast. Aber im Detail gehen wir dann nachher noch auf die ganzen Sachen ein.
Ja, ich bin der Jan, 48 Jahre alt, wohne mittlerweile am schönen Zürichsee, habe davor die letzten 10 Jahre dann in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet gelebt und davor irgendwie 15 Jahre durch Deutschland rumgezogen, abhängig von irgendwelchen Jobs, die ich gemacht habe, im speziellen Vertrieb verkauft, so eine Vertriebsbitch. Und von der Seite, ja, das sind so die 48 Jahre vertrieblich, beruflich zusammengefasst, habe mit 22 meine erste Wohnung gekauft. Hab heute mehr als eine Wohnung und warum ich so viel Fahrrad fahre, weil ich die Zeit habe, weil ich es mir erlauben kann und es liebe, auf dem Rad zu sitzen.
Mhm. Ja, das sieht man auf jeden Fall in Instagram. Jan, direkt mal zum Start eine Frage. Was war dein größtes Learning 2023, was Immobilienbusiness angeht?
Weitermachen. Einfach weitermachen und das Gute ist, wenn man früh, sprich wie bei mir vor 20 Jahren investiert hat, da hat man mehr für den Zins gezahlt, als man heute zahlt. Von der Seite, ich glaube, die erste Finanzierung, die ich damals hatte, war 5,7% Zins und 5% Tilgung.
Boah, ja, also eine 10,7% Annuität.
Das Ding hat mich jeden Monat 1.000 Mark gekostet, diese Währung gab es da noch.
Lass uns da direkt einsteigen. Das heißt, du hast eine Kapitalanlageimmobilie gekauft?
Ich habe eine Wohnung in Kassel gekauft, okay, die ich dort renovierte und dann vermietet habe.
Und du musstest draufzahlen?
Die hat mich jeden Monat 1.000 Mark negativen
vom
Cashflow gekostet.
Vom also Haus. Auch vom Hauseinkommen,
Haushaltseinkommen. Ja, vom Job schlussendlich. Aber das war auch gut, weil ich hatte damals relativ gesehen gutes Geld verdient. Mhm. Die Kumpels haben noch alle studiert. Mhm. Und dann habe ich mich dadurch halt auch wieder arm gemacht und dafür aber Vermögen aufgebaut.
Künstlich die Kohle rausgezogen.
Ja, richtig.
Stay und hast du, ja, da gibt es ein geiles Buch von einem aus der Höhle der Löwen aus Amerika. Wie heißt das nochmal? Shark Tank. Der Power of Broke, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der hat Fubo gegründet, diese Klamottenmarke.
Okay.
Der macht auch immer so das Prinzip, dass er einfach guckt, dass alles, irgendwie es muss ohne Geld gehen, weil wenn es nicht ohne Geld geht, geht es nicht, wenn es mal knapp ist mit dem Geld weiter. Ein ganz interessantes Prinzip. Das heißt, du hast, während deine Kumpels studiert haben, hast du schon einen Vertriebsjob gemacht? Oder was war dein erstes berufliches Thema?
Ja, ist ganz lustig. Ich bin mit dem Radfahren irgendwie, war die große Passion schon als Schüler und habe dann in Fahrradläden gejobbt. Und hatte dann nach einer kaufmännischen Ausbildung, großen Außenhandel habe ich gelernt, per Zufall den Inhaber von einem großen Fahrradgeschäft in Darmstadt wieder getroffen. Und er fragte, was ich dann so mache und tue. Und da habe ich erzählt, dass ich jetzt traurig ausgelernt habe und irgendwie 2.800 Mark brutto verdiene. Mhm. Das ist ja alles scheiße und so. Ob ich nicht Bock hätte, als Trainee so einen Laden als Filialleiter zu führen. Mhm. Das war so der Start dann ins Einzelhandelsgeschäft, Retail, Fahrräder im Sommer, Inlineskates im Sommer und Ski, Snowboard im Winter. Und dann habe ich da auf dem Einzelhandel oder im Einzelhandel Zeug verkauft.
Auf Inlineskates habe ich dich noch nicht gesehen.
Ja, können wir mal ausprobieren. Aber
ich habe auch eine Skater-Vergangenheit. Sehr, sehr aktiv mit Contests und so.
Ui. Ja, ich bin immer Endurance, also diese großen Rollen, 4 Stück und nicht Halfpipe oder...
Ah, das macht ein Freund von mir auch, ja. Die bin ich noch nie gefahren, aber die müssen brutal rollen.
Du bist da genauso schnell wie ein Fahrrad.
Ja.
Also irgendwie 25 km/h, 30 km/h ballerst du
dann
mit deinem
Vor allem, wenn die mal so Rennen machen da und dann auf dem Boden schleifen, wenn es mal nicht so klappt, ist schon mies, weil die haben auch nicht so Schutzkleidung. Also so ähnlich wie Fahrrad, gell?
Eine
Nylonschicht, die sich mit der Haut verbrennt.
Das ist dann irgendwie alles wieder recycelt, die Haut.
Sehr unangenehm. Aber interessant, weil das höre ich häufig, wenn Leute sagen, hey, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie oder ich will mir eine kaufen und dann sagen sie, ja, aber dann muss ich 40 Euro drauf zahlen. Dann sage ich, hey, hast du mal ausgerechnet, was die Eigenkapitalrendite ist oder was das für einen Effekt auf dich hat oder was passiert, wenn du es nach 10 Jahren steuerfrei verkaufst, wie sich dein Eigenkapital entwickelt hat? Weil wenn du auf deine erste Wohnung ausrechnest, wie viel du da eingesetzt hast und wenn es ich weiß nicht, ob du sie verkauft hast oder ob du sie noch hast, wie die Eigenkapitalrendite danach war, dann ist die wahrscheinlich minimal besser gelaufen als bei einem Bausparvertrag oder auch einem Aktienportfolio.
Ja, oder eine komische Lebensversicherung.
Mhm,
ja, oder eine Lebensversicherung. Die irgendwelche Profs drin haben und Verwaltungskosten eigentlich mehr oder weniger den ganzen Return verbrennt. Und ich habe die Wohnung dann 2017 verkauft.
War das genau 10 Jahre später, oder?
Na, später.
Okay.
Also 15 Jahre. Mhm. Weil eigentlich bin ja der Zinshaussammler.
Ja.
Kaufen, behalten, liegen lassen.
Das ist ein schöner Name.
Und einfach ja, ab und zu mal die Mieten erhöhen, dann irgendwie mal umschulden und dann wieder entsprechend da den Cashflow mit erhöhen. Ich hatte die 2017 verkauft und hatte damals...
Einkauf war wie viel?
115.000 Euro.
Verkauf?
Für 200.000 war protokolliert.
Okay, das heißt, es sind so knapp 80.000, 85.000 rausgekommen.
Richtig, steuerfrei.
Wie viel EK hattest du eingesetzt?
Keine Ahnung, ich hatte dann noch Restschuld, Darlehen waren irgendwie noch 60.000.
Und wie viel EK initial oder gar keins?
Nee, ohne. Das habe ich damals schon
hingekriegt. Okay, also ist das in dem Fall EZB-Style gewesen? Du hast dir deine eigene Kohle gedruckt in dem Fall.
Das hatte auch damals schon funktioniert, richtig. Mhm. Also 110% Finanzierung, der Kaufnebenkosten war ein bisschen billiger. Grunderwerbsteuer war irgendwie 3% oder 3,5%. Ist übrigens einer der größten Kostentreiber in den letzten Jahren gewesen, die Steuererhöhung auf Grunderwerb.
Gibt ja solche und solche Bundesländer.
Es gibt noch zwei.
Bayern und, was ist das andere?
Sachsen.
Sachsen, okay. Ja, ich habe das nicht auswendig. Die meisten sind ja irgendwie 6,5 schon.
Ja.
5 bei uns hier in Baden-Württemberg.
Die Konservativen, die sind noch ein bisschen günstiger.
Naja, schauen wir mal, wie lange das so bleibt.
Ja.
Aber das Krasse ist ja, dass wenn du dir überlegst, im Verhältnis zu einem Einkommen, du holst dann da... Ja, einen fast sechsstelligen Betrag raus, der ist steuerfrei und der erhöht dein Vermögen natürlich maximal, weil mit so einem Exit nach einer Wohnung nach 10 Jahren kannst du eigentlich schon ein Mehrfamilienhaus kaufen.
Das Jahr war, 2017 war crazy. Aus den 150.000 Eigenkapital, die ich hatte, habe ich dann für 1,8 Millionen
investiert. Ja, geil, also mehr als verzehnfacht.
Ja, heißt aus 8 Wohnungen, 8 Einheiten, die ich hatte, wurden dann 28.
Mhm.
Das war.
Jetzt wissen wir schon mal, dass du mehr als eine Wohnung hast.
Ja, das war crazy. Das war auch ein Jahr, was man in der Form ja nicht zu häufig haben sollte, weil das einen mental und energetisch zerschießt.
Hatte ich das intensiv gefordert?
Ja, es war anspruchsvoll.
Na gut, ich meine, das verändert natürlich auch alles. Das ganze Backoffice, die Organisation, wie viele Kontakte du hast, wie viele Gespräche, wie viele Probleme. Und das geht ja alles einfach prozentual mit hoch.
Ja, und dazu muss man wissen, ich bin 2017 Papa geworden im Januar. Das war auch geil. Wir hatten, Freitag ist Theo geboren worden. Mhm. Samstags hatte ich dann Besichtigung in Kassel für den Käufer von der Wohnung.
Hat sich deine Gattin bestimmt gefreut?
Ja, ich habe gesagt, Schatz, du brauchst doch einfach mal 3-4 Stunden für dich.
Ja.
Ja? Und
mit deiner
Mutter und ich nach Kassel geballert,
ja.
Besichtigt und wieder runter.
Quasi aus dem Kreissaal in den Notartermin rein.
Kurz davor, richtig.
Ja, das gefällt mir.
4 Wochen später war dann Notartermin.
Ja.
Das hat geklappt. Am Ende, viele haben immer Gründe, warum was nicht klappt. Ich habe es dann halt trotzdem umgesetzt. Und dann waren wir von Oktober bis März 17, also Oktober 2017 bis März, waren wir ein halbes Jahr in Kapstadt gewesen.
Ah, schön.
Das heißt,
ist da, wo du dein Objekt auch gekauft hast?
So auch in der gleichen Zeit.
Wollen wir dann nachher drüber sprechen oder lieber nicht?
Oh, das ist eine gute Anekdote.
Ja, da sprechen wir dann nachher doch ganz kurz drüber.
Über internationale Real Estate Investments zu sprechen, das ist super. also sprich, das Jahr war relativ kurz, wenn man überlegt, von 8 auf 28, das ging eigentlich bis September. Nur weil Oktober waren wir ja dann weg und das Gute ist, wenn man viele Deals parallel laufen lässt, man weiß ja nie, welcher Deal zustande kommt, ist der Vorteil gewesen, naja, man reicht halt eine Selbstauskunft ein und die ist ja dann entsprechend zutreffend und du hast die halt bei 4 Banken eingereicht für 5 Objekte und nach dem Motto, naja, wird ja nicht alles klappen und in dem Fall hatte alles geklappt.
Perfekt, das mögen wir grundsätzlich.
Ja, wobei aus dem EK, was mal irgendwie da war, das dann nachher auch mal einfach komplett reinvestiert war und mal wieder komplett broke war.
Weil was halt aber eigentlich geil ist, oder? Weil du machst aus aus Kapital erstmal viele Leute, die dann, keine Ahnung, die verkaufen ihre Wohnung, die sie vor 10 Jahren gekauft haben und dann machen sie einen Maledivenurlaub und kaufen sich halt irgendeinen Karren oder irgendwas und dann ist halt vielleicht... Wenn es gut läuft, nur ein Teil davon weg, im Regelfall eher alles. Und dann sind sie wieder reset. Das heißt, wieder ins Hamsterrad reingefallen. Und wenn du aber das ganze Kapital wieder reinvestierst, dann es ist es ja nicht weg, sondern es arbeitet für dich in einem extrem hohen Zinshebel, weil es nachher die Eigenkapitalrendite auf eine Verzwölffachung ungefähr ist ja, natürlich solide zweistellig.
Ja, und das sind auch einer der wesentlichen Aspekte, dieses Immobilien-Game, Immo-Game, ist halt auch dieser Zwangssparplan.
Zwangssparplan.
Das ist
doch auch ein schönes Wort, der Zwangssparplan mit Jan Henning.
Ja. Ich erläutere das gerne. Der Hintergrund ist, dein ETF-Depot kündigst du, kaufst eine neue Küche. Mhm. Ja, deine Lebensversicherung, du bist broke, brauchst mal wieder Kohle. Was machst du? Machst deine, keine Ahnung, fünfte Riester-Versicherung platt, holst die 3.000 Euro raus, für die du 7.000 bezahlt hast.
Mhm. Und das ist leider die Realität häufig.
Und die Immobilie läuft weiter. Ja, und du hast eigentlich keine Exit-Möglichkeit, die irgendwie rentabel ist, weil du auch einfach andere Zahlen spielst. Mhm. Ja, weil du ja direkt von Beginn an sechsstellig ist. Du sparst ja ab.
Unter Umständen hast du eine Vorfälligkeit. Unter Umständen einen schlechten Markt, kannst nicht verkaufen.
Ja, richtig. Also das ist von der Seite.
Gibt Situationen, die das wirklich blocken.
Gürtel länger schnallen und Burnrate, Kostenrate runterfahren und durchziehen. Und das ist halt dann schon Zwangssparplan. Mhm. So baust du halt auf.
Kapstadt. So. Jan hat mir mal erzählt, dass er eine Immobilie in Kapstadt gekauft hat. Er kriegt aber leider keine Mieteinnahmen, aber sie ist bewohnt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so in ein paar Sätzen erläutern, was da passiert ist, weil ich finde die Story relativ witzig.
Ja, also ich war ja motiviert dann auch da in Kapstadt irgendwie mal
International Business
ganz groß zu denken und jetzt dann wirklich global auch zu investieren. Und da gibt es so ähnliches Immo-Scout-Portal in Südafrika, wo du ein bisschen rumgegoogelt hast, dann habe ich da Suchaufträge reingestellt und dann hast du da ein Haus angeboten bekommen für 10.000 Euro, ein Reihenendhaus im Township. Ja, mit drei Parteien. Also du hast ein gemauertes Haus gehabt.
Für alle, die es nicht wissen, Township ist jetzt nicht unbedingt die beste Wohnlage.
Ja,
ist, also kann, sagen wir mal, für Nicht-Einheimische jetzt auch mal mitunter mittelgefährlich sein.
Das kann für Leute mit einer anderen Hautfarbe, also sprich in dem Fall als Weißer, auch lebensverändernd sein. Mhm. Wobei ich selber diese Erfahrung persönlich nicht mache, habe aber auch irgendwie keine Uhren, die ich trage.
Ja, ja.
Oder
gut, du bist sowieso keiner, der sich mit irgendwelchen Statussymbolen schmückt.
Nee. Brauche ich nicht.
Nee. Das Problem ist auch als Investor meistens, gerade an der Anfangszeit, wenn man mal das Rolli-Kapital zusammen hat, dann kauft man halt wieder eine Wohnung.
Und das dann ist halt die nächste Bude, die du kaufst.
Kommt richtig. die nächste und auf einmal hast du halt ein paar und dann aber immer noch keine Luxus-Accessoires, die du da nicht dranhängen kannst.
Auch vielleicht so
eine meine teuerste Uhr kostet 300 Euro.
Ich habe mein Telefon, wo ich eine Uhr drauf habe.
Ja, auch smart.
Eine Anekdote, vor ein paar Wochen war ich in Dubai gewesen, da war so eine Investorenreise und dann bin ich da einen Tag später hingekommen, irgendwie, ich liebe Flipflops, bin da mit meinen Badeschlappen hingekommen, kurze Hose, T-Shirt und...
Das ist jetzt für Dubai auch nicht so mega abwegig. So.
Abwegig, ja. Mhm. Also es ist typisch, allerdings für so eine Investorenreise ist eher Stoffhöschen, Hemd, die dicke Uhr, eine AP oder eine Rolex. Mhm. Aber auch der Hermes-Gürtel darf nicht fehlen. Mhm. Ja? So, und dann kommt der Henning da irgendwie reingeschlappt und keines Blickes gewürdigt.
Was ist das für ein Obdachloser?
Ja, für einen Hartgeld-Typ, der nur eine Nacht weniger hier verbringen kann und so weiter. Ja,
Kleider machen Leute.
Und dann redst du und dann tauscht man sich aus und auch über die Anzahl der Einheiten, die so die Leute haben und denkst, na, okay, dafür hat er eine Rolex.
Mhm. Tja, so ist das halt, gell? Für viele ist dann das, was das Anerkennungsmotiv bedeutet, schon sehr wichtig.
Ja. Im Prinzip jeder soll machen, was er soll und will. Es ist am Ende, fahre ich viel Fahrrad, habe viel Zeit, kann viel Zeit mit meinem Sohn verbringen.
Und man kann ja auch das Kapital einer Rolex gerne mal in einem Fahrrad versenken.
Ja, aber das ist ja Business.
Ja.
Ich habe ja meine eigene Fahrradmarke, Henninger Bikes. Von der Seite gucke ich auch immer diese Hobbys, die ich habe, auch wieder in unternehmerische Ideen umzusetzen. Weil dann hast du ja keine Hobbys.
Ist ja auch vorteilhaft, was Steuern angeht, weil...
Meine Fahrräder sind Betriebsvermögen.
Genau. Und auch manchmal muss man das Fahrrad ja auch irgendwo hinbringen und ein Fotoshooting machen oder so.
Ja, oder auf Mallorca muss man mal Testrides machen.
Ja.
Ja, oder so auch in Kapstadt muss man mal diese Gegend und Bedingungen ausprobieren.
Genau, ja. Das macht natürlich Sinn. Aber wir müssen, um Kapstadt wieder aufzugreifen... Du hast dann da mal geschaut und gedacht, ich kaufe mir da jetzt eine Bude.
Ja, richtig. Dann habe ich mich mit dem Makler verabredet.
Hast du das Haus auch angeschaut eigentlich?
Ja, richtig.
Ah, du warst da bei der Besichtigung, okay.
Also, stimmt. So unter uns, es ist jetzt nicht ganz so Vogue, aber in Afrika sind die Schwarzen Schwarze und die Weißen sind Weiße und die Colored sind dann so die Pakistani und Inder.
Mhm.
Und dann hat der schwarze Makler hat mich dann abgeholt, dann sind wir da zum Objekt gefahren, Wir haben uns an der Polizeistation getroffen, im Township. Ja, weil fand der Makler besser und sicherer, an der Polizeistation sich zu treffen.
Krass. Gibt schon mal einen guten Vibe für den Anfang?
Ja, das ist so sehr positiv gestimmt. Und dann fahren wir da hin und dann sehen wir da unser rein Endhaus, also unser schon quasi gedanklich erworben. Mhm. Die 10.000 investierst du einfach mal. Und dann haben wir eine Besichtigung gemacht. Das war schon was Besonderes, weil im Township ist es nicht üblich, dass man gemauerte Objekte hat. Ah, ja, in der okay. Regel sind es diese Wellblechhütten, diese Wellblech-Metallhütten, ergänzt um Plastiktüten und Planen, so als Dächer. Also das ist halt schon so dieses Basic. Aber das Gute war, auf dem Grundstück war, wie gesagt, dieses Rhein-Endhaus, zweigeschossig, 90 Quadratmeter. Und ich hatte noch zwei weitere Mieter, die hinten ihre Hütten gebaut haben.
Krass, das ist eigentlich relativ groß, sogar 90 Quadratmeter, oder?
Das war schon sehr groß. Ja. Und die anderen nennt man Backgardener. Mhm. Ja, die im hinteren Garten dann ihre Hütte dann haben und auch noch leben. Also ich hatte dann quasi mit meinem Rhein-Endhaus plus die zwei Hütten drei Mieter.
Drei Familienhaus.
Drei Einheiten, richtig, in Kapstadt. Und so, und dann haben wir dann entsprechend das weiter verfolgt. Dann hatten wir irgendwann Notartermin gehabt. Mhm. Und das war auch im Township. Mhm. Das war okay. Mhm. Ich weiß nicht, die sitzen dann im Notar, da kommt der Verkäufer, der Makler sitzt da, die farbige Notarin sitzt da, wobei die war schon strange, eine Äußerung war, die muss ich aber wiedergeben. Ja, O-Ton, the German Nazi is investing in the township.
Oh, krass.
Ja, durfte ich mir da anhören. Und ich so, okay. Ich wollte sozialen Wohnungsbau jetzt im Township in Südafrika, in Kapstadt betreiben. Ja, und jetzt wirst du in diese Schublade gepackt. Aber da sieht man, dass manche Vorurteile oder Schubladendenken auch dort existieren. Und dann haben wir unterschrieben, haben wir gekauft. Jetzt war das Problem, eigentlich ist Südafrika ähnlich aufgestellt mit Grundbuch und Grundbuchamt und Auflassungsvormerkung, Notaranderkonto aufgestellt wie in Deutschland.
Ja.
Technisch sind sie schon weiter. Die haben zum Beispiel jede Grundstücksnummer bei Google Maps hinterlegt.
Ah ja, krass.
Ja, das heißt, du kannst deine vierstellig, ist dann dieses eine Grundstück im Township mit der Grenze, oder Grundstücksgrenze angezeichnet. So, also ich glaube, Deutschland braucht wahrscheinlich noch 10 Jahre dafür.
Mhm. Wenn es gut läuft.
Ja, abhängig von welcher Regierung.
Ja, ja.
Und
welche Regierung eigentlich?
Ach so, welche Ampel. Und da hatte ich eigentlich dann so irgendwie fast sicher damit, wo sind die Risiken, wo sind die Haken. Für mich war das halt insofern okay, 10.000 Euro Invest ist jetzt irgendwie, kann man abschreiben, gedanklich. Vielleicht hatte ich auch diese Gedanken zu stark gehabt, diese Schubladen, naja, wenn die 10 weg sind, ist ja auch nicht so schlimm.
Ja.
Wenn man in Kapstadt irgendwas für sich selber erwerben möchte, bewegst du dich relativ schnell auch wieder im sechsstelligen Bereich.
Mhm. Ja, klar.
Also eigentlich 300.000 bis 700.000 erwirbst du was, was dir auch selbst gefallen würde.
Mhm.
Wobei da ich der Freund von Airbnb oder Long-Term Rental bin, als zu erwerben. Auf jeden Fall haben wir das Ding dann gekauft. Und normalerweise sind bei größeren Transaktionen musst du quasi den Kaufpreis dem Notar überweisen auf das Notaranderkonto. Und dann, nachdem die Grundbuchumschreibung erfolgt ist auf den neuen Eigentümer, dann wird erst das Geld an den Verkäufer überwiesen. Jetzt war aber der Kaufpreis so gering, 10.000 Euro, dass man dann vereinbart hatte, überweist dem Verkäufer direkt.
Mhm. Okay. Gesagt, getan.
Haben wir überwiesen. Überweisungsnachweis dann Notar geschickt, alles klar. Nur ist die Umschreibung nicht erfolgt. So, und dann bist du halt zwischenzeitlich wieder in Deutschland gewesen. Hast dann da irgendwie gedacht, naja, was ist los? Hast dann irgendwie mal dem Makler Fikile, hallo Fikile, vielleicht siehst du das nochmal.
Ja, Grüße gehen raus, da ist noch was offen.
By the way. Der war dann immer noch sehr bemüht im Nachhinein. Auch hat er dann irgendwann mal selbst erwähnt, dass er dort dann auch einziehen wollte und mir die Miete zahlen wollte.
Mhm.
Hatte dann tragischerweise sich scheiden lassen müssen. Und das waren dann viele, viele tolle Geschichten.
Wollte gerade sagen, hört sich nach gutem Storytelling an.
Ja, über die letzten 3-4 Jahre. Ich bin dann so ein Typ, gedanklich ausgebucht, aber ab und zu schicke ich mal einen Reminder.
Okay, geil.
Ja, Fikile, wie sieht's denn aus? Was macht denn die Miete? Brauchst du eine neue IBAN, wo du hinüberweisen kannst? Und naja, also das war so Learning für mich. Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Mhm.
Es klingt alles immer sehr einfach, banalisiert. Das ist wie mit allen ausländischen Investments oder mit Dingen, die man nicht kennt. Aber der deutsche Rechtsraum ist dann doch ein Umfeld, wo ich mich bewege,
und auch auskennen.
Wo ich mich auskenne, wo ich ein Netzwerk habe, wo ich einen Daniel Groß, meinen Notar, anfrage, hey, wie siehst du das, welche Risiken gehe ich da ein oder gehe ich keine Risiken ein? Wir haben Steuerberater hier, und also sprich, die Kompetenz, das Know-how ist halt für mich mit Real Estate in Deutschland und nirgendwo anders. Ein bisschen mittlerweile in der Schweiz, aber ist in Deutschland.
Hast du Objekte in der Schweiz?
Wir haben ein eigennutziges Objekt in der Schweiz. Es ist für Ausländer relativ schwierig, in der Schweiz zu erwerben. Die haben das gut geregelt. Das heißt, als Ausländer darfst du ein eigennutziges Haus erwerben, was für deinen Lebensmittelpunkt
dient,
genutzt wird.
Das heißt, du musst auch wirklich dann da leben. Also es funktioniert jetzt nicht, wenn ich sage, hey, ich kaufe mir am Zugersee eine nice Bude und bin aber hier in Stuttgart und bin da 4 Tage im Jahr dort.
Der Notar schickt ein Blatt. Lieber Tobias, wie ist deine familiäre Situation jetzt als nicht Verheirateter? Ist es einfach, weil dann sagst du, ja, ich ziehe jetzt dann nach Zug, ja, oder nach Galgen, wo auch immer es günstig ist steuerlich. Und dann ist es relativ einfach, bist du aber verheiratet und hast Kinder und Frau oder Lebenspartner plus Kinder leben weiterhin in Deutschland, dann ist der Lebensmittelpunkt weiter in Deutschland und somit darfst du nicht erwerben.
Krass.
Ja, und wenn du gewerblich, also mit einer Körperschaft erwerben willst, dann nennt sich das Lex Koller Gesetz oder Regelung, wo entsprechend dann nachgewiesen werden muss, inwieweit bist du mit Lebensmittelpunkt in der Schweiz. Ja, und gewerbliche Objekte, das ist unkritisch.
Das heißt, eine Lagerhalle oder sowas, eine Ferienvermietungswohnung in einem sinnvollen, in einer Location, die halt läuft.
Richtig auch. Allerdings darfst du da dort nicht deinen Wohnsitz anmelden, darfst dort nicht domizilieren. Das sind dann die Ferienwochenende.
Domizilieren.
Domizilieren nennt man das in der
tolles
Schweiz.
Tolles Wort. Ja. Domizilieren Sie hier.
Naja, und das ist gut reguliert, weil es gibt zu wenig Wohnraum.
Schweiz, also gleiches Thema wie hier.
Nur besser gehandelt, weil zum Beispiel solche irgendwie Europaviertel Frankfurt, wo, keine Ahnung, Chinesen, Türken, Griechen ihr Geld geparkt haben, die Wohnungen nicht genutzt werden, gibt es in der Schweiz nicht. Ja, also das ist einfach ausgeschlossen und wäre auch sicherlich für Deutschland ein Ansatz, das Immobilienthema oder Wohnraumknappheit auch besser zu regulieren für ausländische
Investoren. Du kannst bestimmt ein paar Prozent rausholen. Ich kenne einen hier aus Stuttgart, in Stuttgart-West hat der großes Portfolio, so knapp 200 Wohnungen und der lässt alle leer stehen, weil er sagt, Mieter machen Wohnungen kaputt.
Wer kann, der kann.
Wer kann, der kann.
Ja, müssen wir daran arbeiten.
Der hat es einfach gar nicht gerafft.
Ach so.
Der hat es einfach nicht gerafft. Naja, vielleicht, da wäre eine Regelung tatsächlich sinnvoll. Ich glaube, es gibt mehr so Leute, die horten und leer stehen lassen und gerade auch Corporates hier, wie heißt es? Gewerbliche. Office. Family Office und so, die halt dann auch sagen, hey, das ist auch halt ein nice Abschreibungsthema. Da weiß ich, dass oft mal was leer stehen gelassen wird, wenn auf der anderen Seite die Erträge zu groß sind.
Krass, hatte ich nie das Problem.
Ja, nee, auch noch nicht, aber wir arbeiten ja dran konsequent. So, das heißt, du hast dann da quasi ein Haus und du wohnst auch in der Schweiz.
Ich wohne in der Schweiz, richtig. Haben dort auch für Family und Friends das Thema mit GmbH-Sitz, dass man da entsprechend dann auch, wer irgendwo mal gedanklich damit spielt, vielleicht Deutschland verlassen zu wollen, Unternehmen hat, ist das Wegzugsbesteuerungsthema schon ein Thema, wo wir Lösungen anbieten, dass man entsprechend den Firmensitz dann zum Beispiel bei uns dann auch domiziliert niederlässt und erstmal die Assets entsprechend überträgt ins Ausland, bevor man selbst dann zum Beispiel den Wohnsitz verlagert.
Das ist ein gutes Thema. Du hast ja eine gewisse Struktur. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie deine Investitionsstruktur aussah und dann geworden ist? Weil meistens ist es ja eine Entwicklung. Die wenigsten schaffen es ja im ersten Schritt gleich groß genug zu denken und es gleich so aufzusetzen, weil wer geht davon aus, dass er irgendwann mal eine Familienstiftung oder sowas hat?
Ja, und weitergedacht ist halt auch, nimmst du die 10.000 Euro, die du jetzt als Startkapital hast für die erste Bude, ja, für die Kaufnebenkosten, oder gründest du damit deine Familienstiftung, die ja auch noch Kapital braucht?
Genau.
Oder deine Vermögensverwaltung, die ja auch...
Meistens geht es nur über eine Entwicklung. Außer du hast halt natürlich ein gewisses Startkapital.
Ja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Einkommensmillionär bist und verdienst da deine, keine Ahnung, 600.000, 800.000 im Jahr und dich jucken die 30.000 für so eine Holding mit vermögensverwaltenden GmbH-Strukturen nicht oder auch die Stiftung.
Meins war billiger.
Wer kann, der kann. Wer hat, der hat. Dann ist es sicherlich sinnvoll. Ich hatte die ersten Objekte privat erworben. Hab dann 2017 meine erste Vermögensverwaltung gegründet als UG, Unternehmergesellschaft, das ist diese Kleingeld GmbH, ist in Gründung als auch
Verwaltung. Kleingeld GmbH habe ich auch noch nicht gehört, finde ich auch lustig.
Günstiger, die Notare und Steuerberater haben keinen Bock drauf, weil eine andere, günstigere Gebührenordnung gilt.
Ja.
Für die Banken ist es egal, ob GmbH oder UG, weil du musst nachher trotzdem bürgen, weil ob du jetzt 25.000 Stammkapital hast oder 100.
Reicht für die Immobilie meistens nicht.
Das ist egal.
Cape Town würde es reichen.
Definitiv, ja. So, und von der Seite hatte ich dann VVG damals gegründet. Das war ein Objekt, was ich in
Saarbrücken... Vermögensverwaltende GmbH, für alle, die es nicht wissen.
Danke. Ja, ja, ja. In Vermögensverwaltung ist, konkret ist es dann eigentlich eine normale Kapitalgesellschaft mit der erweiterten Gewerbesteuerkürzung.
Sehr schön formuliert.
Bitteschön.
Ich habe gerade überlegt, wie die rechtlich richtige Formulierung ist, aber hätte es nicht wiedergeben können.
Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, ja. Du bist nicht aktiv gewerbetreibend, sondern verwaltest deine Immobilien, im Wesentlichen Immobilien, das hat man ein bisschen aufgeweicht. Ich glaube, bis zu 10% kannst du jetzt auch andere Umsätze generieren in dieser vermögensverwaltenden GmbH und dann bist du gewerbesteuerfrei. Du
kannst auch Aktien und Unternehmensbeteiligungen und alles, was halt vermögensverwaltend ist. Keine aktive gewerbliche Tätigkeit, oder?
Ich meine auf Immobilie beschränkt.
Also ich habe es auch auf Kapitalerträge aus dann, Unternehmenssachen.
Okay.
Aber da musst du über 10% oder 25% der Gesellschaft halten. Das kann ich gerade nicht sagen, deswegen darf mich auch keiner drauf festnageln. Aber kann man ja googeln.
So ist es. Und wir haben ja unsere Berater, die wir dann im Konkreten dann auch immer fragen.
Das ist ganz wichtig, ja.
Man hat auch immer irgendwann mit einem Steuerberater begonnen. Heute hat man irgendwie 4, 5.
Kenne ich.
Die man zu Rate zieht. Jeder hat irgendwie seine Stärken. Mhm. Jeder hat aber auch seine Schwächen. Von der Seite ist es gut, da auch ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Das VVG heißt, wurde gegründet.
Ja.
Erstes Haus in Saarbrücken gekauft. Das war ein ehemaliges Bordell.
Ja.
Die Saarbrücker kennen das, das Blaue Haus in Brebach.
Hört sich gut an.
Ja, muss wohl erfolgreich gewesen sein.
In Stuttgart gibt es das Dreifarbenhaus. Also das mit den Farben scheint so ein Thema zu sein.
In diesem Metier. Zum Glück war es oder, ja, keine Ahnung, Glück, habe keine Erfahrungswerte damit. Aber dann als Wohnhaus schon entsprechend vermietet. Eine gewisse Infrastruktur gab es noch mit LCD-Bildschirmen an den Türen. Ein Notschalter gab es auch in den jeweiligen Zimmern.
Auch ein bisschen speziell, oder? Was ist denn das für ein Schalter? Oh, gut verkabelt hier alles.
Der rote Knopf. ja, aber wie gesagt, sind Erfahrungen, die man mitnimmt.
Spannend.
Das war ein Objekt, was als 10% von Beginn an funktioniert hatte.
Cool. Das heißt, direkt einen kleinen Überschuss gemacht hat wahrscheinlich.
Ja, richtig. Das war ja auch das Zinsniveau da damals schon okay. Wobei ich habe so die Angewohnheit, relativ hohe Tilgung
zu machen. Was heißt relativ hoch bei dir?
Ich glaube, da waren es 4,5%.
Ja, das ist schon relativ
2% hoch. 2% Zins, dann waren wir bei 6,5% Annuität. Und dann hast du immer noch 3,5% Bewirtschaftung. Und das hat dann von Beginn an für die GmbH oder für die UG dann funktioniert.
Hat die gleich ein bisschen Cash gemacht.
Viele sagen ja immer, Verwaltungskosten sind hoch, aber du musst ja auch auf der Einkommensteuererklärung die Anlage V plus V entsprechend zusätzliche Kosten deinem Steuerberater entrichten. Von der Seite ist das Gap zwischen Vermögensverwaltung und auf der privaten Ebene überschaubar.
Außerdem darf man nachher auch nicht vergessen, wenn ich jetzt 15% Steuern zahle in der GmbH versus Worst Case 45 privat, dann ja.
Ja, und Worst Case ist ja auch nicht so Worst Case, weil es ja trifft ja die Normalos. Ja, du hast ja die 42% und dann packst du einen Soli drauf und dann bist du bei den 45 und das ab 60.000, glaube ich. Das ist schon krass.
Ja.
Ich kann mir zum Beispiel von diesem einen Objekt die hohe Tilgung nur leisten, weil es in der Vermögensverwaltung ist.
Ja.
Ja, Beispiel, du hast dann irgendwie 10.000 Tilgung und musst halt dann 14.500 auf der privaten Ebene als Mieteinnahme haben für die Tilgung. Auf der anderen Seite dann 1.150, also 11.500.
Ja.
Ja, und von der Seite, ja,
ein anderer Aspekt. Baut schneller Vermögen auf jeden Fall.
Das geht schneller.
Ich habe es mal ausgerechnet, es geht ungefähr aufs Doppelte. Also wenn du einen 10-Jahres-Zeitraum vergleichst, privat VV GmbH, bist du in der VV GmbH ungefähr doppelt so schnell.
Krass.
Ist auch nicht schlecht.
Krass. Und kannst auch verkaufen. Zahlst eventuell 15% Steuer drauf.
Oder 6b.
Oder 6b nach 6 Jahren.
Bedeutet,
steuerfrei.
Ja, wenn du es wieder investierst innerhalb der nächsten 4 Jahre.
Wissen wenige, deswegen kaufen sie privat.
Ja.
Und Scholz wollte es, glaube ich, 2018 oder 2019 als Finanzminister schon abschaffen.
Echt?
Das
dann Privileg hat er sich vielleicht doch gegen, für ein paar Mehrwertsteuertricks, Dividenden, Sachen entschieden.
Ja, ist ja der flexibel.
Ja, der ist ja flexibel, aber er vergisst es leider sehr schnell.
Bitte?
Ja.
Was war da? Einmal Scholzen, bitte.
Ja, und das heißt, du hast da jetzt eine vermögensverwaltende GmbH. Die hast du noch?
Die habe ich noch. Da sind noch ein paar mehr Objekte mittlerweile drin. Habe dann 2018 einen ersten Deal mit einem Partner gemacht, wo wir ein Lünenhaus gekauft haben. Ja, und dann ging es halt irgendwie so weiter. Die Zinsen wurden immer billiger. Die Deals wurden immer cooler. Mein Wissen, meine Erfahrungswerte wurden immer mehr. Komfortzone ist damit gewachsen und am Ende ist es, ob es jetzt 100.000 sind oder 10 Millionen, ist die gleiche Mathematik.
Ja, das stimmt.
Brauchst nur Strukturen.
Das fordert ein bisschen Übung, aber irgendwann ist es nicht mehr so aufregend, beim Notar zu sein. Eher langweilig.
Ja, ich bin morgen wieder beim Notar, das nächste Häuschen gekauft. Sollte halt einfach weitermachen.
Ja. Und Das Thema ist ja, wenn du jetzt so eine GmbH hast und Immobilien privat und so und dann bewegst du dich in die Schweiz, da gibt es ja dieses Wegzugsbesteuerungsthema. Wie hast du das für dich gelöst?
Ich bin immer noch steuerlich steuerpflichtig in Deutschland. Mhm. Es gibt Gerichtsurteile, die diese Wegzugsbesteuerung ablehnen oder negativ entschieden haben. Ja. Mit dem Hintergrund, dass Unternehmer diskriminiert sind, weil sie Unternehmer sind und nicht ihren Wohnsitz frei verlagern können.
Ja, gut, stimmt ja auch.
Da muss man halt überlegen, will man diesen Rechtsweg gehen? Mhm. Ja, wenn man einfach sagt, man lässt es drauf ankommen. Es gibt gute Steuerkanzleien, Rechtsanwälte, die da auch die Komfortzone haben und sagen, hey, wir gewinnen den Prozess. Wegzugsbesteuerung juckt uns nicht. Aber das ist halt dann der Rechtsweg.
Ja. Also, das kann auch sicherlich eine Weile dauern und eine Menge kosten.
So, und die Alternative dazu ist, dass man einfach, ich hatte 2020, als ich meine Familienstiftung gründete, parallel, mein Freund, Mentor Erik, hallo Erik, ist seit 15 Jahren in der Schweiz mit seinen Firmen ansässig und er fragt ihn, was willst du jetzt hier mit Stiftung machen? Mach doch deine Schweizer GmbH als Holding. Mhm. Und ich so, Schweiz, keine Ahnung. Ja, er braucht einen Firmensitz, braucht wahrscheinlich Geschäftsführer, ist alles kompliziert und habe keine Ahnung. Und er so, naja, gibt es für alles Lösungen. Mhm. Ja, und diese Lösungen bieten wir jetzt ja auch an. Und dann habe ich halt parallel zur Stiftungsgründung auch die Schweizer Holding gegründet. Und die hat dann auch entsprechende Beteiligung drunter. Mhm. So, und jetzt hatte ich die letzten 2-3 Jahre dann sukzessive meine Firmen dann teilweise an die Stiftung veräußert, teilweise an die Schweizer Holding.
Ja.
Ich habe 20% an den Firmen immer noch im Privatbesitz, um weiterhin auch als wirtschaftlich Berechtigter zu gelten. Mhm. Auch dieses Thema, wenn du dir ein Geschäftsführergehalt beziehen möchtest, gibt es ja die Sozialversicherungsthematik.
Wir haben es übrigens prüfen lassen. Es geht auch mit 100%.
Keine Beteiligung?
Ja.
Trotzdem Unternehmer?
Wenn du der Stiftungs, wie heißt der Stiftungspapa bist, weil du dann volle Kontrolle darüber hast, ja.
Vorstand und Geschäftsführer sind wieder Personenidentität.
Ja.
Ja, geil.
Und dann geht's.
Also aber ihr lernt hier wieder Sachen, Jungs, Mädels.
Aber das muss jeder für sich selber natürlich nachher wieder machen. Das ist ein sehr detailliertes Thema. Die meisten werden wahrscheinlich auch nicht ganz verstanden haben, worum es geht, aber das macht auch gar nichts.
Das deswegen nennen wir das ja Immo-Game.
Ja.
Ein Company-Game. Und
ja.
Das ist gut, wenn man viel Zeit hat mit der Zeit. Weil Gedanken mache ich mir für sowas dann immer beim Radfahren.
Ja gut, da gehen immer mal ein paar Stunden drauf.
Bis du irgendwie wieder eine Idee hast, eine Lösung hast, wie Sachen funktionieren. Wo waren wir mit Wegzugsbesteuerung? So, also du hast zwei Optionen. Das eine ist, dass du entsprechend erstmal deine Körperschaft entweder in der Schweiz oder wo auch immer gründest. Schweiz ist halt old money. Seriös, unabhängig,
zuverlässig.
Ich glaube, das wird auch so Bestand haben. Es gibt andere Freunde, Bekannte, die Dubai dafür vorziehen. Am Ende ist es das ähnliche Konstrukt und guckst dann, dass du dann sukzessive die Anteile deiner Beteiligung dort rüberschiebst. Das andere Thema ist das Thema Familienstiftung, Deutsche Familienstiftung. Ist insofern spannend, weil ich als Vorstand quasi als Geschäftsführer dort agiere.
Ja.
Morgen haben wir einen Notartermin, da kauft die Stiftung wieder ein Mehrfamilienhaus in Saarbrücken.
Okay.
Das wird normal bei einer Sparkasse finanziert.
Ja.
Und sollten größere sein oder man sollte vielleicht, keine Ahnung, wir sind ja im Private Banking, nicht in der Hartgeldabteilung. Die sind da diese Themen gewohnt und kennen sie besser als wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung.
Ganz kleine Banken tun sich schwer mit Stiftungen, habe ich auch Erfahrungswerte gesammelt.
Du hast deinen Bankberater noch als Schüler, ja, und der soll jetzt eine Stiftungsfinanzierung im Objekt machen, der ist da relativ schnell, kommt er an seine Grenzen. Ja, und von der Seite sind es die großen Häuser, die das kennen.
Kaufst du mehr mit der Stiftung inzwischen oder kaufst du mehr mit der GmbH oder ist es verteilt oder kaufst du noch privat oder?
Privat habe ich lange nichts gekauft. Jetzt, am Ende ist es immer ein Eigenkapitalthema.
Ja.
Wie komme ich ans Eigenkapital? Ja. Da sind kleine Objekte jetzt zum Beispiel jetzt für die Stiftung, das sind jetzt, protokollieren wir, glaube ich, 360.000, 400.000.
Ja.
Das ist dann überschaubar. Die Banken sind ein bisschen schwieriger geworden.
Das stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja.
Die 100% Finanzierung kriegst du nicht, zumindest jetzt in dem Fall. Und da musst du dann halt auch wieder gucken, wie kann man Lösungen entwickeln. Ja, oder welche Zusagen macht der, keine Ahnung, der Verkäufer noch, die er dann vielleicht nicht einhält.
Hinsichtlich von Kostenübernahmen oder...
Ja, jetzt haben wir zum Beispiel vereinbart, dass der Verkäufer noch dafür sorgt, dass eine Gewerbeeinheit bis Ende Februar vermietet wird, was schwierig ist.
Nicht stattgefunden hat.
Noch nicht stattfindet.
Bei dem Objekt die Gewerbeeinheit umnutzen, lohnt sich das oder ist das zu viel Hassel?
Ist eine Überlegung, ja. Mhm. Jetzt muss man aber auch wieder gucken, wie die KfW-Programme laufen. Da ist ja der Verlass auch nicht mehr, auch da wieder Regierung, so gegeben, dass man weiß, hier, man kann sich darauf verlassen, welche Förderprogramme existieren. Haben
wir einfach ein nachhaltiges Investitionsumfeld, wo man sich darauf verlassen kann, dass es läuft, oder?
Ja, ist herausfordernd. Ja, und wenn man nicht die Sicherheit hat, macht man halt manche Dinge nicht. Ja, und ob das jetzt energetische Sanierung ist oder sonstige Themen und du weißt nicht, kriege ich nachher die Förderung oder die Zuschüsse in der Höhe wie zugesagt. Es ist eine neue Situation. Das kenne ich in Deutschland nicht. Jetzt seit den letzten 2 Jahren ist es für mich neu, dass da so ein Habeck kommt und so ein KfW-Programm irgendwie nach zwei Wochen irgendwie stilllegt. Das war ja letztes Jahr im Januar.
Ja.
Hieß es dann irgendwie Mitte Vorbei. Januar. Noch eine Woche und dann gibt es dieses Programm nicht mehr und Käufer hatten schon gekauft, hatten auch diese Finanzierung mit eingeplant, mit KfW-Hilfen und Förderungen, die es ja nicht mehr gab. Also das ist schon speziell.
Ja, tatsächlich. Du hattest vorher gesagt, dass du viel tilgst. Wie handhabst du das mit deinen Objekten? Beleihst du die wieder oder bist du einfach ein Fan davon, dir ein bisschen Risiko rauszunehmen und ein bisschen freie Grundschulden zu produzieren?
Die Kombination. Ich sag mal, aktuell ist das Zinsniveau zu hoch, als dass es irgendwie Spaß macht, da jetzt Objekte nachzubeleihen. Ich hatte letztes Jahr nochmal auf 2 Objekte zusätzliche Darlehen draufgezogen. Mhm. Wir haben auch im Rahmen von Asset Protection noch zusätzliche Grundschuldbriefe reingepackt. Ist auch sicherlich ein spannendes Thema, um irgendwelche Zwangshypotheken oder Abgaben vielleicht auch vorzubeugen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da, letztes Jahr noch mal ein paar Darlehen draufgepackt. Aber ansonsten ist eigentlich die Überlegung, möglichst hoch zu tilgen. Wir haben jetzt 2 Objekte oder ich in Saarbrücken gekauft. Da hatte ich anfänglich 4,5% Tilgung. Mhm. Durch die Annuität sind wir jetzt irgendwie bei knapp 6% Tilgung.
Naja, das geht ordentlich schnell runter.
Und da hast du halt dann nach 12 Jahren irgendwie nur noch Restschuld 40%.
Ja, da ist auch viel, viel Freiraum geschaffen dann, auch für eine Refinanzierung. Selbst wenn der Zins 14% ist, juckt es dich nicht.
Das juckt mich nicht richtig. Nee, das ist halt schon geil.
Ja, das gibt immer ein bisschen Sicherheit ins System rein. Das stimmt schon. Es macht auch total Sinn, nicht immer auf letzte Kante alles mitzufinanzieren, weil sonst wackelt das Portfolio, so wie bei vielen leider in 2023.
Ja, es sind ja auch viele Buben unterwegs gewesen, die irgendwie 2017, 2018 gekauft haben mit 5-jähriger Zinsbindung, um dann direkt neu aufzuvalutieren.
Ja, mit am besten. Mit 110% Finanzierung aber.
Die 110% von Beginn an,
richtig? Ja, klar, weil die haben die nicht, da hast du ja nicht mal wahrscheinlich vielleicht 3% getilgt.
Nee,
nicht mal.
So weniger. Ja. Also die haben 2%, vielleicht 1,5%, 2% Tilgung drauf gehabt. Ja, und dann 5 mal 2% sind 10%. Ja, dann bist du bei 90% Restschuld letztes Jahr gewesen. Ja.
Oder 100%, weil du die Nebenkosten auch mitfinanziert hattest.
Ja, Entschuldigung, ja. Hast recht. So, und dann sagt die Bank, das Ding ist auch nur noch 70% wert.
Ja, das ist ein schlechtes Zusammenkommen. Dann überweisen Sie mal bitte die 30% kurz hier als Sicherheit rein.
Ja, oder haben Sie noch irgendwelche Lebensversicherungen, die Sie abtreten können? Ja. Oder gibt es noch Papa, Mama, die helfen können? Oder muss sogar die Oma ran?
Ja, das ist sehr unangenehm.
Konservativ ist manchmal besser.
Ja, ist ja auch interessant gewesen letztes Jahr im Vergleich zu diesem Jahr, wie sich... Also ich denke, dieses Jahr wird es ein bisschen entspannter, aber da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, was deine Einschätzung ist, wie sich das ausgewirkt hat, dass der eine hat halt einen großen Bestand, für den ist der Immobilienmarkt und wie der gerade läuft eigentlich irrelevant und der andere ist halt ein Händler oder ein Projektentwickler, für den hat es doch vehemente Auswirkungen.
Ja, ich sag mal, wenn jetzt
so für dich Nachrichten... War, wenn du das letzte Jahr jetzt nimmst, war es letztes Jahr für dich sonderlich anstrengend oder war es halt einfach ein bisschen lamer als sonst, weil halt ein bisschen, ja... Banken ein bisschen anstrengender, Zinsen ein bisschen teurer.
Ich bin letztes Jahr viel Fahrrad gefahren, waren viel am Zürichsee. Ich hatte vor, also bis 22 haben wir eigentlich alles gekauft, was zu kaufen war.
Ja.
Weil mit 1,5 Zins, scheißegal.
Ja.
Ja. Und coole Dealstrukturen gemacht, wo du auch irgendwo EK, Eigenkapital schon finanzieren konntest. Und letztes Jahr war dann eher Richtung Bestand entwickeln, gucken, was kann man da noch optimieren.
Da geht ja auch einiges.
Da geht einiges, vor allem wenn jetzt, ich habe die letzten 5 Jahre viel gekauft,
hast dann wenig draus gemacht. Hast du so Best Practices oder ein paar Tipps, die dir gerade so einfallen? Weil mein Erfahrungswert ist, die meisten erhöhen einfach die Miete nie. Und allein, wenn ich ein Objekt kaufe, das hat jetzt 10.000 Miete im Jahr und ich habe das in 12 Jahren immer noch bei 10.000, ist es leider nicht wesentlich wertvoller geworden, weil die Miete natürlich den Kaufpreis bestimmt.
Ja, ich bin jetzt letztes Jahr schon meinen Verwaltern auf den Sack gegangen.
Ja, das heißt, du hast von der Struktur her, dir gehört das Objekt, da ist ein Haus- und Mietverwalter dem sagst du, hey, Wohnung 4, kann man wieder mal die Miete erhöhen? Wie sieht's aus?
Ich frage ihn, welche Mieten können wir wann wie erhöhen? Mhm. Schick mir bitte von den 10 Wohnungen in diesem Haus,
eine Liste,
wann welche Mieterhöhung gemacht werden kann und dann bitte machen.
Mhm.
Ja, und das ist schon ein Thema auch gerade letztes Jahr in Bezug auf Energiekosten. Wir haben um die 100.000 Euro offene Hausgeldzahlungen.
Bis heute?
Bis heute von unseren Mietern. Ja, das ist brutales Geld, was wir quasi als Bank den Mietern finanzieren.
Die Henning Bank.
Ja, wäre auch noch ein Thema. Ein Geschäftsfeld.
Henning gönnt den Pfennig.
Du
könntest deinen Firmenslogan nennen.
Henning gönnt den Pfennig.
Ja.
und das ist, von der Seite muss man da dranbleiben. Ja, und auch, wir hatten gerade das Thema mit Bewertung der Objekte. Du kannst dann, wenn die Bank sagt, naja, Sachwert ist irgendwie 70%, kannst aber sagen, hör zu, ich habe jetzt aber bei dem Objekt in den 5 Jahren die Miete von 20.000 auf 35.000 erhöht.
Ja.
Dann passt zumindest der Ertragswert.
Ja, das stimmt und das ist ganz wichtig.
Ja, und für Banken geht es immer um Sicherheit. So, das eine ist, wie können sie, wie fungibel, wie veräußerbar ist das Objekt oder wie ertragreich ist das? Und wenn entsprechend da.
Ich meine, die wollen ja alle nicht verwerten. Keiner hat Bock auf Verwertung.
Das ist.
Die wollen, dass das Ding läuft und wenn es irgendwie geht, bleibt es am Leben.
Also gehen wir nicht auf den Sack.
Genau, die Realität, dass mal ein Objekt zwangsversteigert wird, also das passiert wirklich im äußersten Notfall.
Passiert jetzt?
Ja.
Gerade? Also jetzt auch da
aber
wieder
in Bezug erstaunlich auf wenig trotzdem, oder?
Ja, ich glaube, das wird, also du kennst den Insolvenzverwalter.
Ja.
Also zumindest
vom Hören sagen. Wir haben hier einen bei uns im Haus, der gibt uns dann immer die Schlüssel, sagt hier, da und da könnt ihr hin, guckt es euch einfach selber an.
Ja, geil. Also es passiert jetzt. Ich sag mal, wenn man das EZB-Zinsthema nimmt und du hattest die Projektentwickler und Aufteiler und so erwähnt, wenn die halt vor 2 Jahren auf dem Höchstpreis gekauft haben, mit 3,5% variablen Zins und jetzt dann Ende letzten Jahres, also wir haben heute den 2. Januar, Ende letzten Jahres dann 7% zahlen.
Mhm. Ja. Oder 7,5 oder vielleicht auch mal 8, habe ich auch schon erlebt.
8? Fuck. Das zerschießt halt.
Ja,
und dann sind halt irgendwelche Rücklagen, die letzten 5 Jahre aufgebaut hast, die verdampfen dann halt einfach mal und
das ist echt krass, ja, weil das funktioniert dann sofort nicht mehr. Eigentlich musst du es sofort abstoßen, weil jeder Monat oder jeder Tag produziert einfach Negativität. Das funktioniert irgendwie nicht, ja. Da ist immer gut, wenn man ein bisschen Bestand hat, der mitarbeiten kann.
Der läuft und das ist, ich habe viele Sozialwohnungen. Also mich stört das Bürgergeld als Vermieter nicht so.
Ja.
Eher dann so das Emotionale in Bezug auf die armen, kleinen Geringverdiener, in Anführungsstrichen, die sich den Arsch aufreißen.
Und weniger
nicht,
kriegen.
Nicht wissen, wie sie klarkommen. Ja, oder dass der Döner jetzt 12% teurer geworden ist.
Mhm.
Ja, weil statt 7 zahlst du jetzt 19% Umsatzsteuer.
Mhm.
Das ist schon eher das Thema. Und wenn du dann quasi die Sozialamtmiete kriegst, dann am 30. Mhm. Ja, am 30. wird die Darlehensrate abgebucht.
Mhm.
So die Selbstzahler, also es gibt einen speziellen Begriff, Selbstzahler sind die Mieter, die selber die Miete zahlen.
Mhm.
Und da kriegst du halt
eigentlich die Selbstverständlichkeit.
In unserem Umfeld, in dem wir uns privat bewegen, sind alle Selbstzahler. Aber ich bin happy mit meinen Harzern.
Ja, gut, das funktioniert auch.
Ja, oder neuen Begriff gibt es noch nicht für die Bürgergeldner.
Hab noch nichts gehört, aber es gibt bestimmt schon was.
Who knows? Also könnt ihr euch gerne mal melden, wie wir die Bürgergeldempfänger abkürzen können.
Ob die Nickname kriegen oder ob das Thema vielleicht auch mal wieder sein lassen
wird. Ja,
mal gucken.
Ja, dass man einfach arbeitet.
Ja, wie siehst du dieses Jahr, das kommt 2024? Zinsen, Immobilienmarkt, Mietpreise, was glaubst du, was passiert? Oder juckt es dich gar nicht, weil du eh dein Ding machst?
Ja, es juckt mich schon, weil es nimmt mich schon mit, wenn man sieht, wie schnell eine Volkswirtschaft zerstört werden kann.
Mhm.
Ja, und welche Existenzen da an die Wand gefahren werden, mit welcher Energie, das ist schon erschreckend und krass. Gleichzeitig, wenn du weißt, was du hier in Deutschland an Steuern zahlst, an Abgaben zahlst, was damit gemacht wird und man dann noch immer noch mehr nehmen möchte von den Fleißigen. Und du in der Schweiz mitkriegst, dass man irgendwie mit 15-20% zumindest ein ordentliches Bildungssystem am Start hat. Ja, wo man irgendwie, ich glaube, PISA ist die Schweiz auf Platz 7, Deutschland Platz 25, 27.
Also es gab mal Zeiten, hat Deutschland auf jeden Fall nicht so gut abgeschnitten. Ich weiß kein aktuelles Ranking,
aber. Und das ist halt schon crazy. Und das ist, und meine Assets sind halt in Deutschland. Ja, von der Seite ist
die politische Lage hier relevant.
Die politische Lage, auch die wirtschaftliche Lage. Ja. Geht es den Leuten in Deutschland gut? Geht es auch meinen Objekten gut?
Ja.
Geht es meinen Handwerkern gut, weil sie Aufträge haben, die sie auch nicht mehr in der Fülle und Umfänglichkeit haben, wie vor 2-3 Jahren.
Definitiv, ja.
Ja. Also Zinsniveau wird billiger werden. Wir haben jetzt ein Portfolio in Rheinland-Pfalz, was wir mit 4,2 für 100% angeboten bekommen haben, was ich extrem stark finde.
Ist guter Zinssatz, ja.
So, das heißt, das Spread ist da auch relativ weit zwischen 5 und jetzt wieder die 4,2, die angeboten wurden. Also da muss man auch mit den Banken mal reden. Also,
wir haben für Eigennutzer schon 3,5 gesehen wieder.
Für 100%?
Na, so 80.
Okay.
Also nicht Vollfinanzierung, aber gute Bonität geht auch schon unter 4 jetzt wieder.
Also wenn ihr Zinsen vergleicht, schaut mal einfach immer bei keine Ahnung, der Interhyp. Die haben dann in der Regel den Vergleichszins 10 Jahre, glaube ich, auf 80% Beleihung.
Irgendwie sowas, ja.
Das ist immer so der Standard und nicht die 100%. Die 100% sind dann immer irgendwie nochmal 0,4 teurer.
Risikoaufschlag.
Richtig, was man zahlen
muss. Und was denkst du, was machen unsere Mieten?
Die gehen nach oben.
Ja.
So, die gehen weiter nach oben. Ich habe auch was, wenn da irgendwas mit Regulierung passiert, es wird dann einen Zweitmarkt geben. Mhm. Ja, dann muss dann der Hausverwalter oder müssen halt die Mieter dem Hausverwalter dann, keine Ahnung, Umschlag abgeben, wo dann irgendwie Cash gezahlt wird. Das ist genauso wie mit Mindestlohn, den sich der einfache Gastronom auch nicht mehr leisten kann. Das ist dann auch das Schwarzgeldthema, was zunehmen wird. Also es wird dann einfach Lösungen geben.
Ja, weil es nicht funktioniert. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass Kellerräume separat vermietet werden, weil da zählt die Mietpreisbremse nicht. Das heißt, in Berlin gibt es dann halt eine Wohnung für einen Tausi und den Keller für Tausi dazu. Der Keller ist halt 2 Quadratmeter groß.
Es gibt Lösungen.
Aber es gibt Lösungen, die Leute finden die und das wird nicht funktionieren. Ich sehe das auch so wie du, ja.
Ja, also wenn man schaut, es gibt Statistiken, dass ich glaube, der private Vermieter nicht wirklich rentabel sein Business macht. Der hat dann irgendwie 2-3% und mit dem ganzen Aufwand, ich nenne es gerne mal Vermieterlohn, mit wie viel Aufwand musst du pro Woche oder Monat dafür gucken, was an Cashflow oder positiven Cashflow reinkommt, im besten Fall, ist es schon ein Thema, wo man auch überlegen muss, wie setzt man sein Business auf.
Ja.
Häufig ist es für auch gerade Gutverdiener, die haben 2-3 Wohnungen, die brauchen halt 20 oder 30 Wohnungen,
ja,
dass es für die Relevanz hat. Und da sind dann 2-3 Mehrfamilienhäuser, die Menschen, die irgendwie 100.000 plus verdienen, auf jeden Fall irgendwie sich anschaffen sollten. Ja. Weil zum einen generationsübergreifend, sprich dann gibt es für die Kinder noch irgendwas.
Ja, Vermögen.
Vermögen, was vererbt wird, ja, was man vielleicht dann auch
steuerlich staustrukturiert sogar steuerfrei vererben kann.
Intelligent.
Wer wissen will, kann gerne dem Jan eine Nachricht schreiben.
Übrigens, das Thema Steuer. Ihr verhandelt vielleicht mit Lohnerhöhung irgendwie 3%, wollt ihr mehr Lohn haben. Aber macht euch keine Gedanken, was mit dem 45% Steuer ist.
Mhm.
Ja, und da sind viele Bildungsurlaube möglich, ja, die dann vielleicht auch zur Hälfte vom Finanzamt gezahlt werden.
Mhm, auch wertvoller Tipp, ja.
Ja, wo man, oder Bücher. Ich lese nur Fachliteratur.
Was ist dein Lieblingsbuch?
Boah, Rich Dad Poor Dad ist gut.
Okay, Classic. Gibt es auch was nicht so Mainstream ist, wo du sagst, da
Zero to One.
Zero to One, okay, ja, habe ich auch gelesen. Auch
Peter cool. Thiel, das ist cool. Das sind einfach mal Dinge, die es schon gibt. Meinen, besser machen zu können, ist immer schwierig.
Ja.
Ja, also immer was Neues erfinden, neue Ideen haben, das ist sinnvoll, weil ansonsten geht es immer nur Preis oder Premium-Qualität. Aber im bestehenden Märkten da irgendwo Fuß fassen zu wollen, ist herausfordernd.
Ja, das stimmt wohl.
Reicher als die Geißens finde ich extrem gut.
Mhm.
Das ist, ja, das ist ein dickes Buch, aber ich habe das Hörbuch, keine Ahnung, 60, 70 Mal angehört.
Oh, das oft.
Aha. Ich fahre manchmal Auto und dann hörst du, wenn du 4 Stunden Auto fährst, hast du halt das Hörbuch wieder durch.
Zürichsee, Frankfurt, so, da gibt es so 1-2 Minuten Zeit, um mal was zu hören zwischendurch.
Ja, noch muss ich Auto fahren.
Mhm. Ja, noch. Gibt ja in der Nähe einen Erfurt-Preis, vielleicht ändert sich das, ja. Mal gucken.
Oder die selbstfliegende Drohne.
Die kommt auf jeden Fall. Ich glaube, das wird nochmal ein Gamechanger, was vor allem B- und C-Lagen angeht, auch autonomes Fahren. Das verkennen noch viele, weil du kannst auf einmal halt 30 Kilometer weit weg wohnen. Es macht nichts mehr aus, wenn du halt nachts angedüdelt, ja, aus einem Club in dein Auto reinfällst, weil es dich eh nach Hause fährt.
Deutschland dauert es 40 Jahre. Dubai, 5 Jahre.
Vielleicht auch nur 2, ja.
Richtig.
Ja, in Amerika funktioniert es an vielen Stellen ja schon manchmal.
Was mir einfällt, wir sollten drüber nachdenken, auf unsere Häuser Heliports draufzusetzen oder Drohnenports.
Flächen dafür zu haben, um das machen zu können, ja. Ja,
statt Solar machen wir lieber einen Heliport.
Wir machen auch Solar drauf erstmal.
Die Kombination.
Ja.
Am große Dächer.
Ja, wir haben große Dächer. Da sind ein paar Quadratmeter Platz drauf.
Aber wir sind wieder kreativ.
Jan, zum Ende nochmal, hast du so 2-3 Mega-Hacks, die dein Immobiliengame beflügeln oder Tricks, die dir spontan einfallen? irgendwelche Sachen, wo du gemerkt hast, hey, das ist einfach auch vielleicht eine Gewohnheit oder eine Handlungsweise, die total hilft, das ganze System zu beflügeln?
Also eins, denke ich, ist, wir bewerten Risiken immer größer und stärker als die Chancen, die sich ergeben.
Das heißt, einfach eine gewisse Sicherheits- und Risikopuffer zu haben, falls mal was schief geht und wir wissen beide, es geht schief.
Ja, also jetzt, ich habe jetzt, heute Morgen hat mir da eine Mail geschrieben, die hat jetzt irgendeine Besichtigung gemacht von der Wohnung und dann schreibt sie, es ist nichts, weil der Keller ist hässlich. Okay. Gut. Dann frage ich, welche Relevanz hat denn der Keller? Weil ich vermiete meine Wohnung ohne Keller. Ja, aus der einfachen Erfahrung heraus, ich darf, nachdem der Mieter ausgezogen ist, immer Keller entrümpeln auf meine Kosten. Und ich brauche in der Regel die Kaution für die Instandsetzung der Wohnung. Ja, und dann noch zusätzlich mit der Kaution dann die Entrümpelung des Kellers zu
zahlen. Dann wird es ein negatives Geschäft.
Vermiete ich keinen Keller.
Ah ja, okay, das heißt, deine Keller stehen leer.
Die stehen leer oder sind immer noch von irgendwelchen Vormietern voll.
Geil.
Aber es gibt keinen Anspruch der Mieter auf Keller.
Ja, ein Keller-Sale machen bei dir.
Das ist anstatt Koffer von der Lufthansa.
So wie in Amerika, wo die immer diese, keine Ahnung, diesen
Container-Dinger.
Ja, vielleicht finden wir auch in einem von deinen Kellern mal einen Jetski oder so. Wer weiß.
Ja, oder irgendwelche Goldmünzen.
Ja, vielleicht.
Ja, auch gut. So, also das ist mehr auf die Chancen fokussieren. Pareto finde ich geil.
Konkret, 20-80. Konkret bei Immobilien, was meinst du damit?
Aufwand nutzen. Also wenn ich meine Zeit für Häuser kaufen verwende, dann ist das erfolgreicher, als wenn ich mich ums Verwalten kümmere.
Das heißt, verwalten, outsourcen, Dealmaking selber machen.
Selber machen und wenn du, keine Ahnung, du machst 5x20% in einem Job. Ja, und dann hast du aber 80% Ergebnis.
Ja.
Ja, 5x80% ist 400% Ergebnis.
Ja.
Hast du aber jeweils nur 20% der Zeit aufgebracht.
Ja, das ist besser, oder?
Das ist krass.
Das mögen wir.
Das mögen wir. Latent auch immer irgendwie faul. Und gucken die Zeit lieber mit anderen Sachen zu verbringen als mit Unnützen.
Ja. Wobei es ja auch schon auch Spaß macht, das Ganze.
Das Unnütze?
Nee, das, manchmal macht auch Unnütze Spaß.
Beschäftigt sein?
Eine gewisse Dosis macht, ist auch manchmal
ist dann immer ist so gesund,
manchmal ist Therapie. Ah, nee, aber ich meine, das ganze, das Immo-Game macht schon auch Spaß.
Ist geil.
Ja, also das ganze Deal-Thema und auch, wenn man sieht und versteht mal, was passiert da in dem ganzen Thema, dann geht's richtig ab.
Ja, und das ist das einzige Vehicle, wie du als normaler, angestellten Job irgendwie ein Millionenvermögen aufbauen kannst.
Ja,
und das ist, anders geht's nicht.
Ja,
das ist Real Estate, das ist King. Und alles andere sind Spekulationen, ob jetzt irgendwie Krypto oder sonstige Dinge. Das kann klappen. Ja, oder jetzt hat mich wieder einer gefragt, ob ich Aktien mache. Habe ich ja. Ich habe jetzt auch wieder viele Aktien verkauft, weil die Höchststände habe ich genutzt zum Gewinne mitnehmen.
Mhm.
Ja, die wenigsten verkaufen, wo es hoch ist. Ja, sondern verkaufen dann wieder, wenn es niedrig ist.
Ja. Das geht bei Immobilien übrigens auch nicht so leicht. Das ist auch ein Vorteil.
Ja.
Cool. Dann vielen Dank dir, Jan. Sind wir schon wieder angekommen am Ende von unserer Cashflow-Conference-Folge mit dir. Ich hoffe, dass wir ein paar von euch mitnehmen konnten. Vielleicht hat der ein oder andere ein paar Inspirationen gefunden und kann sich beim Jan ein paar Sachen abschauen. Der ist auch ganz gut erreichbar über Instagram unter dem Zinshaussammler. Könnt ihr ihn finden. Wir verlinken das auch, das Ganze, seine ganzen Social-Media-Accounts in den Shownotes. Und freuen uns natürlich auch sehr, wenn euch die Folge gefallen hat, über eine positive Bewertung. Und falls ihr noch jemanden kennt, der noch nicht von seinem Curry oder passiven Cashflow leben kann, dann schickt ihm gerne mal die Folge weiter. Ich glaube, da gibt es einige Nuggets zum Mitnehmen von hier.
Vielen Dank, Tobi.
Vielen Dank dir.
Cool.